Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. So langes Wochenende. Ich sehe auch einige Studenten hier, die angereist sind aus weiter Ferne, aus dem hohen Norden, aus Münster, aus dem Süden. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Nest. Ich habe angegrillt zum 1. Mai. Bisschen spät dieses Jahr, aber es war gut mit meinem neuen Weber-Grill. Ich habe Rasen gemäht und eine Predigt vorbereitet. Wir betrachten heute Titus 2, 11 bis 15. Wir machen also weiter in unserer Predigtserie. Wenn ihr eine App auf dem Handy habt oder eine Bibel dabei habt oder euch eine Bibel hinten holen wollt, das wäre günstig, weil wir uns den Text angucken. Kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, ich habe irre Kopfschmerzen und kann nachts nicht mehr schlafen. Ach, kein Problem, sagt der Arzt. Dann nehmen Sie diese Tabletten, dann können Sie die ganze Nacht durchschlafen. Der Patient ist total begeistert. Das ist ja super, sagt er. Wie oft soll ich die nehmen? Darauf der Arzt, einfach jede Stunde eine. Ja, habt ihr verstanden? Ja. Im ersten Gottesdienst kam der besser. Ja. Die Leute sind älter. Ich weiß nicht. Ja, oder einige, meine These ist, ihr habt den noch gar nicht verstanden. Ne? Jede Stunde, weißt du, der kann nicht schlafen, der Typ. Ne? Ja, egal. Ich erkläre euch die. Also, ich weiß nicht, wie gerne ihr zum Arzt geht. Ich persönlich gehe total ungern zum Arzt. Eigentlich nur dann, wenn ich tot über den Zaun hänge, es gar nicht mehr anders geht. Sonst gehe ich eigentlich nicht zum Arzt. Oder es kostet mich Geld. Das ist ja beim Zahnarzt so, da hat man ja dieses bescheuerte Bonusheft. Keine Ahnung, warum es das auch noch nicht digital gibt und so. Also ganz kompliziert. Voll oldschool. Und dann muss man dann wenn man nicht regelmäßig beim Zahnarzt ist, dann muss man hinterher für sein Gebiss so viel bezahlen. Und deswegen muss man diese Vorsorgeuntersuchung machen und das überzeugt mich dann, weil es Geld kostet und deswegen habe ich letzte Woche wieder so einen Zahnarzttermin gemacht. Meine These lautet, zum Arzt geht man eigentlich, oder gehen die meisten Menschen nur, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Wer gehört zu dieser Sorte von euch? Ja, oh, das ist doch nicht, aber gut, vielleicht die Hälfte. Und die anderen seid so Hobby zum Arztgeher. Ne? Schön im Wartezimmer sich anstecken, Zeitschriften lesen, ja. Ich habe gedacht, wir machen mal so ein kleines Experiment. Ihr stellt euch mal vor, wir säßen heute Morgen hier zusammen. Das wäre also jetzt eine Arztpraxis. Da geht's schon los. Es ist so eine Art Massenuntersuchung. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Ja, wir sind alle krank. Es ist ein langweiliges, es sind keine Illustrierten da, nur gelbe Infozettel und so. Aber nun gut. Und jetzt stellt euch mal vor, wir sitzen also hier gemeinsam am Arzt. Und der Arzt würde jetzt feststellen, wir sind alle todkrank. Wir sind alle todkrank. Das wäre auf der einen Seite schlecht, ja, weil es würde sofort eine Massendepression ausbrechen. Auf der anderen Seite wäre es aber auch gut, weil eine tödliche Krankheit ja behandelt werden kann und der Arzt die früh genug festgestellt haben. Denn noch leben wir ja alle. Und was auch gut ist, wenn ein Arzt eine Diagnose hat. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man zum Arzt zu gehen, ja, dann müssen wir erstmal zu dem Arzt und dann braucht man jahrelang, bis man eine Diagnose hat. Eine klare Diagnose ist ja sehr vorteilhaft. Und jetzt stellt der Arzt fest und sagt, Leute, ich habe sogar die richtige Medizin parat für euch. Ich habe das Heilmittel. Das wäre ja noch besser. Ne? Dann würden wir gleich hier rausjumpen und sagen, wow, gut, dass ich beim Arzt war und die Medizin dabei, alles top. Und trotzdem müsste jeder von uns noch entscheiden, ob er die Medizin nimmt oder ob er dem Arzt glaubt. Denn wir leben in einem freien Land. Wir wissen, Ärzte sind nicht die Götter in Weiß. Und jeder, der zum Arzt geht, überlegt ja, hat der Recht? Und ist das eine gute Medizin? Die Entscheidung liegt bei uns. Ob wir das glauben und ob wir die Medizin nehmen. Und wenn wir sagen, der kann uns viel erzählen hier heute Morgen, ich bin gar nicht krank und die Medizin wirkt sowieso nicht, dann gehen wir raus und müssen gucken, was passiert. Soweit die imaginäre Vorstellung. Jesus sagt mal so einen ähnlichen Satz, kann ich mal die erste Folie haben, Basti? Er sagt Folgendes, als Leute sich bei ihm beschweren, dass er mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten abhängt und sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und im Grunde genommen ist das Ironie, weil die Leute, die sich beschweren, dachten, sie wären gesund. Dabei waren sie todkrank. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist oder scheint oder so wie ihr denkt bei euch, sondern ich bin die zu holen gekommen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich aufrufen, ihr Leben zu ändern. Das heißt, nur wer einsieht, dass er geistliche Hilfe nötig hat, der wird auch geistliche Hilfe von Jesus in Anspruch nehmen. Wer sich geistlich für topfit hält oder für immun oder das Geistliche überhaupt keine Bedeutung hat in seinem Leben, der wird sich nicht krank fühlen. Der sucht auch in Religion oder in Christentum nicht irgendwas, was ihm weiterhilft. Der geht auch nicht in eine Kirche, höchstens aus kulturellen Gründen. Aber du bist ja heute Morgen in der Kirche. Insofern gibt es aus meiner Sicht noch Hoffnung für dich oder du hörst die Predigt über das Internet. Abschnitt, den wir heute betrachten, den Paulus an Titus schreibt, der ist nämlich quasi so ein Gesundheitsscan. Ja, so ein Gesundheitsscanner, da kommt eine Diagnose drin vor, da kommt eine Medizin drin vor, da kommt ein Reha-Programm drin vor, bis hin zur völligen Wiederherstellung. Alles in diesem einen Text. Und am Ende, wenn du die Predigt verfolgst, dann gibt's für dich zwei Herausforderungen. Die eine ist, du musst entscheiden, ob du die Diagnose Gottes für dein Leben akzeptierst, inklusive der Medizin. Oder ob du sagst, ach, glaube ich nicht. Und die zweite Entscheidung, die du treffen musst, ist, wenn du sie akzeptierst, willst du dann auch am Reha-Programm teilnehmen? Weil das kann man ja auch nochmal unterscheiden. Ne? Eine Reha, die verschrieben ist, muss man ja nicht in Anspruch nehmen, falls ihr sowas schon mal gemacht habt. Willst du an Gottes Reha-Programm teilnehmen? Lass uns lesen aus Titus 2, die Verse 11 bis 15, für alle, die keine App haben, keine Bibel dabei haben. Auch nochmal hier in ganz klein auf der Folie, aber ihr habt ja noch gute Augen. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden, die in dieser Welt... Entschuldigung. Und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Paulus an Titus. Diagnose und Medizin. Das ist mein erster Punkt. Vers 11, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Gestern irgendwann kam die Twitter-Nachricht, it's a girl, it's a princess. Boah, die Tower Bridge in London erstrahlte in Pink. Ja, ganz England flippt aus, ja. Selbst Deutsche, die keinen König haben und auch keinen wollen, sind fasziniert. Die Herzogin von Cambridge hat ein Baby zur Welt gebracht. Ich dann erstmal an Mike Leppert geesimst, ne? Ich sag, Mike, Kate hat vorgelegt. Er sagt, den kannte er schon. Ja, ich sag jetzt, was ist los? Ja, die ganze Welt hat gewartet. It's a girl. Und dieser Text hier, der ist so ähnlich wie eine Twitter-Nachricht. Gottes Gnade erschien. In Christus. Allen Menschen. Buff. Deswegen nimmt man diesen Text auch oft bei Weihnachtspredigen. Gottes Gnade ist erschienen. Allen Menschen, in Christus, jedem. Das ist das Programm. Das ist die Medizin. Es ist wie eine erlösende Kurznachricht. Was bringt Jesus Christus? Die Rettung. Warum? weil die Diagnose Verlorenheit ist. Der Mensch ist verloren, er braucht Rettung. Jesus ist die Medizin. Die Gnade Gottes ist die Medizin. Laut Gott brauchen alle Menschen Rettung. Gottes Diagnose ist eindeutig. Und Christus bringt diese Rettung. Warum ist das so? Warum reden Christen die ganze Zeit von Rettung? Ja, du denkst vielleicht, hä? Ist doch alles in Ordnung. Ich bin gesund hier reingekommen. Ja, mir geht's gut. Warum, was soll dieses Gerede von Rettung? Immer in der Kirche. Es gibt verschiedene Argumente. Biblisch-theologisch ist das klar wie Kloßbrühe. Ja, durch den Sündenfall, der auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben wird, sind die Menschen unter satanischem Einfluss, unter dem Gegenspieler Gottes, aus der Beziehung, haben die Menschen die Beziehung zu Gott gekappt durch eine böse Tat und sind damit aus der Beziehung herausgefallen. Es war eine freiwillige Geschichte. Und seitdem, sagt die Bibel, gibt es keinen Menschen mehr, der Gutes tut. Es ist keiner mehr da, der Gottes Ansprüchen genügt. Und das ist eine schonungslose Diagnose. Und natürlich, hä, wieso das? Und das kommen Fragen. Wieso denn so, Gott? Warum nicht anders? Man muss jetzt überlegen, glaubt man das nicht? Die Bibel sagt, es ist so. Es gibt keine Beziehung zum Vater mehr. Jetzt kann man sagen, er sagt die Bibel. Ja, aber da glaube ich vielleicht gar nicht dran, an die Bibel. Ne, warum brauchst du Rettung? Dann würde ich sagen, ja, dann guck doch in dein eigenes Leben. Guck doch deinen Körper an. Dein Körper verfällt doch. Meiner auch. Ne? Unser Körper, wir werden älter. Manche werden auch erst im Alter schön. Ne? Aber dann dauert es ja auch nicht mehr so lange bis zum Tod. Und die Schönheit der Jugend, sagt man, vergeht schnell. Und manche sind so um die 40 schön. Ja? Wir wissen doch alle, wir verfallen, wir werden krank. Unser Körper ist dem Tod ausgeliefert. Wir kriegen die schlimmsten Sachen. Wir siechen dahin. Wir brauchen Rettung. Unser Körper rettet uns nicht. Jetzt kann man sagen, ja gut, Körper, aber ich bin gesund und ich werde 100 oder 120. Und vielleicht gibt's dann auch schon irgendwas, was uns ewig leben lässt. Dann würde ich sagen, dann guck doch mal in die Politik, in die Medien. Es ist doch offensichtlich, unsere Welt ist doch total das Chaos. Irak, Iran, Syrien, ISIS, Nordkorea, Ukraine, Griechenland. Da steht wenigstens keiner. Die Leute haben nur kein Geld mehr. Das ist doch totales Chaos in dieser Welt. Da kann man doch nicht sagen, ist alles in Ordnung. Oder man kann doch nicht sagen, ach, ignoriere ich. Ständig treffen sich irgendwelche großen Leiter, um irgendwelche Konferenzen zu machen, um diese Welt einigermaßen in ihren Fugen zu halten. Weil Chaos herrscht. Wird nicht besser. Und man kann es sogar von der Schöpfung her sehen. Unsere Schöpfung geht kaputt. Ja, Klimakatastrophe. Ja, Ölpesten. Vulkanausbrüche. Erdbeben wie in Nepal. Und auch das bestätigt die Bibel, sagt, die Schöpfung ist mit unter dem Fluch der Sünde. Es wird nicht besser. Es ist alles im Eimer. Die Jesus Freak haben mal gesagt, Entschuldigung, alles geht im Arsch. Jesus bleibt, haben die gesagt. War so ein Aufkleber. Fand ich ganz cool. Ja. Und das ist wirklich so. Die Diagnose Gottes ist so. Da macht die Bibel keinen Hehl draus. Und dann sagt die Bibel sogar noch, und jeder Mensch muss nachdenken, was nach dem Tod ist. Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst, ist ein Psalm von Mose. Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Wie willst du das Leben nach dem Tod verbringen? Und die Bibel sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Gottes Nähe bei Gott oder Gottes Ferne. Die Bibel nennt das Hölle. Das ist die Diagnose. Schrecklich. Manche leben sie schon auf Erden, die Hölle. Und die medizinische Lösung für dieses Problem, ja, für die Diagnose, Verlorenheit, die medizinische Lösung ist Gottes Gnade. Jesus ist die Antwort Gottes auf die Problemlage seiner Schöpfung. Als Jesus geboren wird, da hören die Hirten auf dem Feld, habt keine Angst mehr, Leute, es wird alles gut. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren. Der Retter, der die Menschheit rettet. Oder eben hier Paulus, ne, nach Luther, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Titus 2, Vers 11. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er bietet seine Gnade an. Und Jesus macht das deutlich, als er Folgendes sagt. Er sagt zu den Leuten damals und auch zu uns heute, er sagt, ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer oder irgendjemand aufstellt. Und er sagt, kommt alle her zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch doch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das ist Gnade. Es ist Erholung. Die Bibel sagt, wer zu Jesus kommt, den wird er aufnehmen, den wird er nicht hinausstehen. Im Propheten, im Alten Testament, in Joel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und dann Johannes 3, Vers 16, eine Bibelstelle, die man auswendig lernen müsste. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gottes Programm ist Rettung. Ist Rettung. Aber das ist eine Medizin, die schmeckt nicht jedem. Ja, die ist auch so ein bisschen wie so eine Bluttransfusion. Kreuz, Blut, Abendmahl. Da haben ganz viele Leute Probleme mit. Deswegen ist die Frage, gibt es denn nicht alternative Heilmethoden? Es gibt doch immer auch für anderes eine Alternative zu der Schulmedizin. Das wissen wir ja, und vielleicht bezahlt es ja sogar die Krankenkasse. Und nach meinem theologischen Verständnis, ne, das ist meine Meinung hier, oder auch die Meinung meiner Gemeinde, gibt es nicht wirklich Alternativen, nur scheinbar. Wir wissen alle, und das sagt auch die Bibel, der Mensch sucht Gott, im Prediger steht, Gott hat die Ewigkeit, die Sehnsucht nach Ewigkeit in das Herzen der Menschen gelegt. Die Sehnsucht nach Schönheit, die Sehnsucht nach Heilung, nach Gesundheit ist in den Menschen angelegt. Und der Mensch sucht jetzt Auswege, zum Beispiel in anderen Religionen. Ganz innen ist ja Buddhismus. Ich war im Oktober in Myanmar, da habe ich den Buddhismus ganz anders erlebt. Da sind 90% Buddhisten. Ich war in der Pagode, das sind die Kirchen, das heißt natürlich nicht Kirche, das heißt Pagode, die ist vergleichbar mit dem Kölner Dom. Das ist einer der höchsten Heiligtümer der Buddhisten. Überall stehen die Leute vor diesen Buddha-Statuen, opfern Blumen, opfern Früchte, opfern Geld, fallen vor den Göttern nieder oder es ist Buddha insgesamt. Auf mich hat der Buddhismus eine völlige stressige Religion den Eindruck gemacht. Du musst dich bemühen. Du musst dich bemühen, damit du gut wiedergeboren wirst später. War nicht so prickelnd, war nicht nur Wellness, wie man das hier so kennt. Okay, man darf das. Man darf die Medizin wählen. Die Frage ist, ob sie gut ist. Andere glauben an gar nichts mehr. Die werden Atheisten. Die sagen, das ist mir, ist alles Quatsch mit eurem Gott da. Und dann hat deren Gott, deren Gott, deren Gott. Und ich, weißt du was, ihr habt mich entschieden, ich glaube gar nicht mehr. Da denke ich mir, das ist ja mal ein Hammerglaube. Du glaubst also, dass es keinen Gott gibt. Das muss man erstmal bringen. Ja, halte ich für sehr waghalsig. Also das ist natürlich auch Glaube. Nämlich zu glauben, dass nichts ist, ist schon nicht schlecht. Ja, da musst du einen großen Glauben haben, habe ich gedacht. Und vor allen Dingen, was mich daran, meistens sagen die Leute dann ja auch, nach dem Tod ist sowieso alles aus. Und das finde ich persönlich schwierig, weil der Mensch hat auch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und wenn nach dem Tod alles aus ist, kommt jeder, der bei dem größten Mist, den er verzapft hat, nicht erwischt wurde, gut weg. Da kommt jeder IS-Mörder, kommt gut weg, weil er nicht erwischt wurde. Jeder Nazi, der sinnlos Juden vergast hat und nicht erwischt wurde, kommt gut weg, weil er Glück hat. Weil es gibt keinen Richter, vor dem man erscheinen muss, der Recht spricht. Das ist ja das biblische Verständnis. Nach dem Tod treten die Menschen vor Gott, dem Richter, an. Und Gott wird gnädig sein, wenn man Jesus kennt, oder Gott wird dich nach deinen Taten richten. Das heißt, es wird abgewogen und es wird Gerechtigkeit wiederhergestellt, weil das ein Bedürfnis ist, dass es gerecht zugeht. Wenn ich allerdings glaube, dass nach dem Tod nichts mehr ist, dann kann Gerechtigkeit nicht mehr hergestellt werden. Man darf das glauben. Aber gut finde ich, also ich persönlich finde das nicht gut. Ja, finde ich ein bisschen schwach, sag ich mal, diesen Glauben. Finde ich ein bisschen schwach. Weil dann derjenige, der Glück gehabt wurde, hat, weil er nicht erwischt wurde, sauber dabei wegkommt. Und manche leben ja auch so. Manche leben ja auch so, wie die letzten Säue, weil sie denken, sie werden nicht erwischt. Ich will hier keinem Angst machen, aber theologisch ist das eigentlich ziemlich abgesichert. Manche bauen sich auch aus aller Religion ihre Patchwork-Religion zusammen. Die nehmen hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Ja, die mischen sich ihren Glauben selber. Darf man auch. Man darf sowieso alles in Deutschland. Wir sind ein freies Land. Und auch von Gott aus darf man alles. Weil Gott sagt, Freiheit. Nur ob es gut ist und ob das stimmt, was du dir da zusammen gebraut hast. Wer weiß. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, laut Bibel gibt es keine alternativen Heilmethoden. Jesus Christus beansprucht tatsächlich totalitär, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist schon eine Nummer. Und die Apostel sagen hinterher, als sie verhaftet wurden und wieder rauskommen, sagen, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Ja, er ist der Name über alle Namen. Das ist die Diagnose der Bibel. Und deswegen die erste Entscheidung, die man heute Morgen treffen wird, glaubst du, dass du Rettung nötig hast? Ja, das muss man ja erstmal glauben. Glaubst du, dass die Diagnose Gottes stimmt? Du bist verloren. Zweitens, glaubst du, dass die Medizin gut ist, nämlich die Gnade und das Erbarmen von Jesus Christus, dass Jesus die richtige Medizin ist? Was glaubst du? Und wenn, kann man mit deinem Glauben vernünftig leben? Hast du die Antworten auf die Fragen der Zeit mit deinem Glauben? Oder schwimmst du? Kann man mit deinem Glauben vernünftig sterben? Oder bleiben dann lauter Fragen offen? Das muss man überprüfen. Wenn man sich entscheidet, an Jesus Christus zu glauben, dann beginnt Gottes Reha-Programm. Und das ist die zweite Entscheidung, die man treffen muss. Die Gnade Gottes, sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Gottes Gnade rettet uns und erzieht uns. Das ist unsere Wurzeln. Wir wurzeln in der Gnade Gottes. Und jetzt verleiht sie uns Flügel. Und wie sehen die Flügel aus? Ein verantwortungsbewusstes Handeln in dieser Welt. Und wir fliegen quasi weg von den Begierden dieser Welt. Klingt altmodisch, ist aber eine ganz moderne Übersetzung. Wir haben nichts zu tun mit den Begierden dieser Welt und dafür verleiht uns Gott Flügel. Gottes Reha-Programm bewirkt, dass wir der Sünde nicht auf den Leim gehen, dass wir im Kampf gegen die Sünde gewinnen. Sünde ist und bleibt eine Herausforderung für Christen, weil Sünde in der Regel oder fast immer attraktiv ist. Sünde glänzt, Sünde funkelt, Sünde sieht gut aus, Sünde scheint gut zu schmecken. Sünde ist nicht im ersten Moment etwas, wo man wegrennt. Sünde scheint meine Bedürfnisse zu befriedigen. Deswegen macht das man sie ja so attraktiv. Und dann stellt man sich die Frage, ja, sollte Gott gesagt haben? Hat er. Und Gottes Geist macht uns immer mehr klar, ja, Gott hat gesagt. Und es ist gut, dass er gesagt hat. Und deswegen müssen wir uns entscheiden, ob wir Gottes Geist in unserem Leben Raum geben. Ob wir an diesem Reha-Programm teilnehmen. Paulus schreibt, ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht mehr euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Und das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Ne? Wir können ja dem Geist in uns Raum geben oder wir können ihn dämpfen. Paulus sagt, besauft euch nicht voll Wein. Ne? Da ist Ausschweifung drin. Das kann man ja machen. Sondern als Gegensatz, ganz interessant, sagt er, werdet voll Geistes. Entscheidet euch, euch mit Geist zu besaufen, könnte man übersetzen oder könnte man das nehmen. Das ist eine wahnsinnige Vorstellung. Dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben. Warum? Damit wir nicht mehr der selbstsüchtigen Natur folgen müssen. Es bringt nichts, Sünde und Versuchung abzustreiten. Die gibt es in unserem Leben und die ist attraktiv. Ist doch gar keine Frage. Man kann das nach zwei Seiten falsch machen. Das erste ist, boah, damit ich nicht versucht werde, schließe ich mich jetzt in Bunker ein. Und dann baue ich noch lauter Zäune davor, Selbstschussanlagen. Ne? Oder ich stelle sogar noch ein paar Sondergebote auf, damit man, falls man das erste Gebot übertritt, nicht hinterher das zehnte, was wirklich entscheidend ist, auch übertritt. Man nennt das Gesetzlichkeit. Das ist keine gute Lösung. Verkrampftes Christsein entspricht auch nicht der Freiheit, in die uns Gott führt. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ach, das hat Gott alles nicht so gemeint da mit seinem selbstsüchtigen Begierden. Ja, das ist sozusagen die totale Ausschweifung, ne? Nach dem Motto, ach, lass uns sündigen, ja, morgen, ach, kann Gott uns umso mehr vergeben, so richtig die Gnade ausnutzen, passt auch nicht, ne? Und Paulus schlägt einen dritten Weg vor und sagt, kämpft, ja, geht in Gottes Reha-Programm, Gebt dem Geist mehr Raum in eurem Leben. Es gibt eine tolle Geschichte, die benutzen wir in meinem Taufkurs, die lese ich mal vor. In deinem Lebenshaus gibt es verschiedene Räume. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Dachboden und auch ein Keller. Normalerweise lebt man vor allem im Wohnzimmer. Wenn du Gäste hast, dann lädst du sie dorthin ein. Dieses Zimmer ist im Allgemeinen gut aufgeräumt und die Dinge stehen alle an ihrem Platz. Im nächsten Zimmer ist dein Büro. Damit ist der Bereich deines Lebens gemeint, wo es um Schule, Studium oder den Beruf geht. Die meisten Menschen haben auch einen Keller in ihrem Lebenshaus und der sieht meistens nicht so toll aus. Dieser Keller steht für die dunklen Geheimnisse, die wir haben, für unsere Abgründe, unsere schwarze Seite und auch für unsere Sünden. Du lebst in diesem Haus allein, es sei denn, du hast jemand anderen eingeladen, dort mit dir zu wohnen. Du bestimmst, was in deinem Lebenshaus passiert. Du hast es eingerichtet und du hast das Sagen. Wenn du jetzt dein Vertrauen auf Jesus setzt, bedeutet es auch, dass du ihm dein ganzes Lebenshaus überlässt. Dazu muss eine Entscheidung gefällt werden, dass Jesus ab sofort der Chef von diesem Haus ist. Du drückst ihm sozusagen den Haustürschlüssel in die Hand. Nachdem man das gemacht hat, fängt Jesus an, dieses Haus aufzuräumen. Er geht mit dir in den Keller und sagt, sag mal, muss das alles hier rumstehen? Wollen wir nicht einiges davon auf den Müll schmeißen? Dann sagt er vielleicht, wollen wir zusammen mal das Arbeitszimmer aufräumen? Wenn Jesus das macht, habe ich es immer so erlebt, dass er einen niemals zu etwas zwingt, auch wenn er das könnte. Wir machen ihn zum Chef in unserem Leben und doch überlässt er uns die Entscheidung. So beginnt ein lebenslanger Prozess, in dem wir immer mehr verändert werden. Jesus beginnt damit, unser Haus aufzuräumen, zu renovieren, anzubauen und wirklich schön zu machen, Stück für Stück. Martin Dreyer, Jesus rockt, Seite 230 folgende. Die Bibel nennt das Heiligung. Die Bibel fordert uns auf, oder Gott fordert uns persönlich auf, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ich bin JHWH, der ganz andere, der ultimative Schöpfer. Deswegen seid heilig. Und das ist Gottes Reas-Programm. Er möchte uns heiliger machen durch den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes, der stürmt nicht einfach in unser Haus und reißt Wände raus. Und der stürmt nicht einfach in den Keller und schleppt ungefragt alle Kisten weg. Das macht er nicht. Der möchte, dass ich ihm sage, hier, an der Stelle müssen wir ran. Könntest du die Kiste rausschleppen? Da arbeiten Gott und Mensch Hand in Hand. Heiligung, ein Prozess, die Flügel. Und wenn wir wieder hinfallen im Prozess der Heiligung, ich bin fast versucht zu sagen, macht nichts, denn die Gnade Gottes ist größer. Hans Mürki, Theologe, gestorben 2002, schreibt, die Gnade wird nie Nein zu uns sagen, aber sie wird uns unerbittlich dazu führen, dass wir Nein sagen zu unserer Gottlosigkeit und den daraus entspringenden Begierden. Finde ich total cool. Ja, Gnade ist ein Doppelpunkt, aber Gnade wird nie Nein zu uns sagen. Der letzte Gedanke ist die Wiederherstellung. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Wir haben die Sehnsucht, den Glauben, die Hoffnung, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt und sein Reich aufrichtet, die Tränen abwischt, den Tod abschafft, das Leid abschafft, uns völlig wiederherstellt und sogar einen neuen Körper gibt, einen perfekten Body. Und wir warten darauf, weil Gott diese Wartezeit bestimmt hat, nicht umsonst, weil Gott noch retten will. Unser großer König, der sich für uns geopfert hat, wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Wir werden bei ihm sein, denn wir gehören zu ihm und das gilt natürlich auch jetzt schon. Wir sind schon jetzt sein Volk, er ist schon jetzt unser König. Wir sind schon jetzt seine Herde, er ist schon jetzt unser Hirte. Wir sind schon jetzt seine Braut, er ist der Bräutigam. Wir sind jetzt schon sein Körper, er ist der Kopf. Wir sind jetzt schon seine Kirche, er ist der Herr. Und was tun wir, solange wir warten? Bis wir wieder vollständig wiederhergestellt sind. Wir nehmen die Medizin. Wir machen mit beim Reha-Programm. Wir leben. Wir leben. Und arbeiten. Wir leben. Und wir genießen. Wir grillen am 1. Mai. Machen guten Rotwein auf. Oder was anderes. Gucken guten Film. Und manchmal nehmen wir auch den Becher des Leids gefüllt, wie Bonhoeffer sagt, aus seiner guten und geliebten Hand. Weil das Leid des Lebens und die dunklen Seiten auch zum Leben gehören. Und wir vertrauen, wir hoffen auf die Wiederherstellung. Wir sind in der Zeit seine Zeugen. Wir sind Salz und Licht. Wir tun gute Werke. Das war das Thema von letzter Woche. Und wir leben heilig. Das ist das Thema von dieser Woche. Und Paulus ermahnt dann Titus schließlich, das sind die Dinge, die du lehren sollst. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Das sind die Dinge. Die Diagnose lautet Verlorenheit. Die Medizin ist die Gnade Jesu Christi. Das Reha-Programm ist Erziehung. Die völlige Wiederherstellung ist unsere Hoffnung. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe gedacht, ich weiß ja nicht, was in der Zukunft ist, aber solange ich jetzt schon predige, und ich hoffe auch, solange ich noch predigen werde, werde ich nichts anderes verkündigen. Weil es gibt nichts anderes zu sagen. Solange diese Gemeinde existiert, und das sind nächstes Jahr 95 Jahre, wird diese Gemeinde nichts anderes vertreten. Weil das ist die Essenz von Kirche. Wir befinden uns zwischen den beiden Erscheinungen des Herrn. Das ist unsere Message. Und jeder, der dasselbe predigt, hat unseren Respekt verdient. Auch wenn es manchmal altbacken ist oder nicht unserem Stil entspricht. Er hat unseren Respekt verdient. Und du denkst dir, vielleicht ist das zu einfach. Vielleicht ist das zu einfach, zu simpel, zu billig. Manchen ist das zu blutrünstig. Vielleicht findest du die Diagnose schon falsch. Oder die Medizin total komisch. Das kann sein. Das kann wirklich sein. Paulus sagt mal, und das ist schon hart, dass er das sagt. In 1. Korinther 1, Vers 18, er sagt, mit der Botschaft vom Kreuz, das feiern wir ja gleich im Abendmahl auch, da ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist das was völlig Unsinniges. Das ist was völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir vom Glauben erfasst sind, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Eine andere Botschaft haben Christen nicht. Diese Botschaft, ich glaube, die ist auch gut. Denn die bringt Hoffnung statt Hoffnungslosigkeit. Die bringt Gnade statt Leistung. Sie bringt gute Werke statt Pflicht erfüllen. Sie bringt Perspektive statt Aussichtslosigkeit. Sie bringt Leben statt Tod. Und sie bringt einen lebendigen Gott und keinen toten Götzen. Und deswegen finde ich das super. Ja, ich glaube das. Ich bin froh, den Arzt Jesus zu kennen. Ich bin froh, seine Medizin der Gnade einzunehmen. Und ich habe auch nichts gegen eine Bluttransfusion. Wenn es hilft, und es hilft mir. Es hilft, es ist die Antwort auf meine Fragen, auf mein Versagen und auf meine Schwäche. Und es lässt sich super damit leben. Und gerne will ich mich auch erziehen lassen. Auch wenn es manchmal die harte Schule Gottes ist, jeden Tag neu. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.